Es tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Und wer von Ihnen die Ankündigung gelesen hat, was ich hier zeigen werde, das ist total gelogen. Ich zeige ein bisschen was anderes. Und zwar, wie Sie wissen, ist KD3 im Moment vor der Tür. Und bei KD3 hat sich sehr viel getan, was die Druckerunterstützung betrifft. Und da hat sich auch sehr viel getan, was die direkte Unterstützung als Frontend für Coups betrifft. Und deswegen ziehe ich das jetzt so auf, dass ich eben auch relativ viel die Verbindung auf die Verbindung zwischen CUPS und KD3 eingehe. Da das aber frisch kompiliert worden ist und auf den beiden Rechnern, die ich dabei hatte, zuletzt nicht mehr kompilierte, müssen wir jetzt zum Kunstgriff greifen. Ich logge mich jetzt remote ein auf einem anderen Rechner, wo das funktioniert, und ich kann noch nicht voraussagen, wie störungsfrei das abläuft jetzt. Aber wir machen das jetzt erstmal. Wer von Ihnen hat CUPS schon installiert und mit CUPS gearbeitet? Oder noch nicht? Wer noch nicht? Wer kennt es noch gar nicht aus? Wer von Ihnen hat auch nicht die Ankündigung gelesen über das, was CUPS ist oder sonst irgendwas? Wer von Ihnen weiß gar nicht, was CUPS ist? Soll ich dazu was sagen? CUPS ist ein völlig neues Drucksystem, das ist bekannt. Wer von Ihnen hat mit dem alten schon gedruckt, aber mit CUPS noch nicht? Also jeder weiß, was Drucken ist ungefähr. Was Drucken unter Linux ist und was es bedeutet und wie kompliziert es eventuell ist. Also, bisschen langsam, bisschen vertippt. Wenn man kein CUPS hat und ein traditionelles Linux-System hat, dann kann man eigentlich nur sagen LPR, Druckername dazu mit minus groß P und die Druckdatei und hoffen, dass es druckt. Ich glaube kaum, dass es irgendjemand hier im Raum gibt, der es schafft, mit dieser alten Methode irgendwelche fortgeschrittenen Features seines Druckers anzusprechen, was weiß ich, doppelseitig oder irgendwelche anderen Druckoptionen zu übergeben. Nicht mal dann, wenn es ein PostScript-Drucker ist. Nicht mal dann, wenn man das eigentlich relativ leicht könnte. CUPS ist ein System, was es als erstes sich zum Ziel gesetzt hatte, genau diese Features eines Druckers dem Anwender zur Verfügung zu stellen, wenn er Unix als sein Betriebssystem benutzt. Es ist die Abkürzung für Common Unix Printing System. Und um diese Features anzusprechen, haben sich die CUPS-Leute zuerst mal PostScript-Drucker vorgenommen. PostScript-Drucker werden auch unter Apple-Betriebssystem und unter Windows über sogenannte PostScript-Printer-Descriptions definiert. In dieser PPD stehen Features drin, die dieser Drucker unterstützt. Obwohl PostScript eine sogenannte geräteunabhängige Seitenbeschreibungssprache ist, wenn man es ausdruckt, ist es immer ein konkretes Gerät, also muss man wissen, welche Features hat das Gerät. Welche Auflösung kann es zum Beispiel? Im PostScript steht keine Auflösung drin, aber der PostScript-Interpreter, der aus diesen Anweisungen, wie die Grafikprimitive zu zeichnen sind auf der Seite, der aus denen ein Rasterbild erzeugt, der muss wissen, in welcher Auflösung soll er das Rasterbild machen. Also manche Drucker können nicht nur eine feste Auflösung, sondern die kann man einstellen. Oder die können doppelseitig drucken. Das steht im PostScript auch nicht unbedingt drin. Da steht eine Seite nach der anderen drin, aber wie die Seite nachher angeordnet ist, im File nicht unbedingt. Und dass die eben vorder- und rückseitig gedruckt werden soll. Also steht da drin in der PPD, was kann der und wie lautet der Befehl, um den Drucker anzuweisen, dass er sowas macht. Diese PPD ist eine ASCII-lesbare Datei und schon unter Windows mit Adobe-Druckertreibern, PostScript-Druckertreibern wird diese PPD ausgelesen, dynamisch, wenn man den Druckdialog hochholt. Und dann zeigt der Druckdialog, wer von Ihnen Windows NT kennt, kennt diese lange Liste von Features. Das wird direkt aus der PPD extrahiert und im Interface dargestellt. Das hat CUPS auch gemacht. hat Cups als erstes auf der Unix-Ebene gemacht oder für Unix-Betriebssysteme, indem es genau die PBDs, die ursprünglich für Windows geschrieben worden sind, genommen hat und die auch ausgelesen hat. Cups ist dann einen Schritt weiter gegangen. Die Cups-Entwickler haben gesagt, wir nehmen genau dieses Format, was eben PostScript Render Description heißt, und verwenden das, um auch Nicht-PostScript-Drucker, Epson, Stylus, Color oder sonst was, deren Fähigkeiten und Eigenschaften in diesem Format zu beschreiben, weil wir haben ja dahinter schon eine Engine, die dieses Format auslesen kann und daraus die Dialoge und so weiter generiert. Ich zeige Ihnen mal. Ich weiß nicht, ob der andere Rechner Netscape drauf hat. Das ist ein Experiment. Hat er nicht. Nehmen wir halt den, den wir lieber leiten können. Cups hat noch eine weitere Eigenschaft. Sie brauchen nicht nur auf der Kommandozeile zu arbeiten, obwohl Sie es auch können. Sie können alle Features, die Cups hat, auf der Kommandozeile ansprechen, sei es Drucker installieren, sei es Drucker modifizieren, verändern, sonst wie. Aber Cups hat auch noch ein Web-Interface. Und zwar kann man über das HTTP-Protokoll den Cups-Server ansprechen. Man muss nur auf den Port 631 gehen. Dieser Port 631 ist der Port für das Internet Printing Protokoll. Dieses Internet Printing Protokoll ist ein Protokoll, auf das sich die Hersteller der ganzen Industrie, Japan, USA, Europa, also nicht nur ein kleiner Kreis wie in der Vergangenheit, wenn es solche neuen Standards gab, sondern wirklich, es ist weltweite Industrie, die sich darauf geeinigt hat, dieses Protokoll in Zukunft als Netzwerkdruckprotokoll zu verwenden und nicht mehr den alten Lineprinter-Daemon. Jetzt muss man natürlich erwarten, darf man nicht erwarten, dass das sich innerhalb von ein, zwei Jahren durchsetzt, weil Drucker sind relativ langlebig. Die werden erst im Verlauf der nächsten 5 bis 7 bis 10 Jahre ausgetauscht, wenn die erst letztes Jahr gekauft worden sind. Aber die Netzwerkdrucker der neuen Generation haben alle das IPP mit eingebaut. Was ist gut an IPP und was war schlecht an LPD? LPD hat ja jahrelang gedruckt, jahrzehntelang gedruckt, das ist ein uraltes Protokoll. Aber es stammt aus einer Zeit, in der es bei Netzwerkangelegenheiten im Prinzip keine Sicherheitsstandards gab. Der Lineprinter-Daemon ist designt worden Ende der 70er Jahre. Wie groß war das Internet Ende der 70er Jahre? War das mehr als 1000 Rechner? Und die Rechner standen alle in Universitäten irgendwo. Also es gab nicht Millionen Knoten, die da irgendwie direkten Kontakt miteinander hatten. Und es kam auch nicht darauf an, Daten verschlüsselt zu übertragen. Jetzt ist es so, wenn in irgendeinem Unternehmen, in irgendeiner Organisation irgendein vertrauliches Dokument da ist, dann wird es irgendwann mal auch gedruckt. Kann man davon ausgehen, das läuft irgendwann mal über das Netz als PostScript oder als PCL oder als reine Datei, ASCII-Datei auf den Drucker und die kann jeder abfangen, der ein bisschen was weiß drüber und kann sich dieses Dokument nachher angucken. Also Sicherheit, Verschlüsselung, Authentifizierung, solche Dinge sind im Lineprinter-Daemon überhaupt nicht vorgesehen, sind zum Teil nachträglich aufgepfropft worden in neueren Implementierungen. Aber dieser sogenannte Standard LPD für Drucken im Netzwerk ist inzwischen so weit diversifiziert durch verschiedene Implementierungen, dass sie zum Teil inkompatibel zueinander sind. Also war der Leidensdruck auf die Industrie auch so, dass sie gesagt haben, wir brauchen einen neuen gemeinsamen Standard. Und das ist das IPP geworden. Und IPP, die Working Group, die das designt hat, die haben gesagt, wir brauchen das Rad nicht komplett neu zu erfinden. Für den Transport der Daten über die Leitung nehmen wir HTTP. Und daher kommt es, dass dieses HTTP-Protokoll im Prinzip auch bei CUPS eingebaut ist, weil CUPS sich auf IPP stützt. So, und wenn wir jetzt auf diesen Port gehen, bin noch nie drauf gegangen. Auf diesem Rechner, den ich hier jetzt remote angucke, aber scheint nicht zu funktionieren. Und das ist auch noch ein Rechner, den ich nicht richtig kenne. Wer von Ihnen weiß, wie man bei Debian Services startet? Ich muss wahrscheinlich den Kubs-Daemon starten. Das ist das Einzige, was da war. Ich habe das mit Tab ergänzt. Er läuft. Nehmen wir doch mal die IP-Adresse stattdessen. Lassen wir das Webinterface erstmal weg. Ich habe ja noch das KDE-Interface, das neue, und das scheint ja zu funktionieren. Haben Sie gerade sich gemerkt, was ich eingegeben habe? KPrinter. KPrinter ist ein Druckbefehl in KDE jetzt. So wie Sie früher LP benutzt haben, wenn Sie KPrinter benutzen, auf der Kommandozeile oder in diesem Mini-Cli, also in diesem Dialog, den Sie gerade gesehen haben, dann kommt das grafische Interface hoch, das dialoggestützte Drucken. Und genau dieser Dialog kommt auch hoch, wenn Sie in irgendeiner neuen KD3-Anwendung auf das Icon klicken, auf dieses Symbol klicken, was zum Drucken führen soll. So, was ist da neu dran? Wer von Ihnen KD2.2 kennt, kennt einiges schon. Aber er kennt zum Beispiel noch nicht diesen Reiter, Advanced Options. Advanced Options, da kann man zum Beispiel das Drucken auf eine bestimmte Zeit verschieben. Man schickt den Druckjob jetzt ab, aber man sagt, wann das gedruckt werden soll tatsächlich. Also man kann, Default ist natürlich sofort, immediately. Wenn man gar nichts macht, dann wird sofort gedruckt. Man kann aber auch sagen, indefinitely. Das heißt, der Druckjob wird zum Server geschickt und dort bleibt er und wartet, solange bis ich ihn manuell freigebe. Wo kann man das brauchen? In Einrichtungen, in denen zentral gedruckt wird, wo irgendein Operator an 2-3 Druckern steht, der pro Tag 50.000 Drucke macht und zu bewältigen hat und nachher die ganzen Jobs wieder in Umschläge stecken und in Pakete und im Haus rumverteilen, da braucht man sowas. Da braucht man eine zentrale Kontrolle, wann was aus dem Drucker rauskommt, weil man eventuell das rote Papier einlegen muss, weil irgendein Job auf rotes Papier gedruckt werden soll. Da kann nicht jeder Anwender, der irgendwas druckt, das jederzeit schicken, weil vielleicht das Papier gar nicht in den Drucker geladen ist. Viele von Ihnen haben das vielleicht schon auf Bildern gesehen, manche vielleicht live. Es gibt so Drucker, die kosten 1 Million Mark und die machen 110 Seiten pro Minute oder noch mehr und die sind so lang, fast so breit wie der Raum. Und auf den Druckern laufen halt 50.000 Prints oder gar bis zu 100.000 Prints in Zwei-Schicht-Betrieb. Und da stehen vielleicht mehrere in so einem zentralen Reproduction Department. Und da KDE auf dem Desktop sich verbreiten wird und da das vor allem bei Thin Clients wahrscheinlich als erstes der Fall sein wird, da wird es in solchen Umgebungen auch zentrale Druckereien geben. Und da muss man die Druckjobs auf so eine Weise schicken können. Und da muss man auch das so machen können, dass das defaultmäßig so ist, wenn einer auf so einen zentralen Drucker was schickt. Da muss man dem User das auch sozusagen von vornherein einstellen können, dass der gar nicht einfach so drauf drucken kann. Der Operator, der hat natürlich auch seinen Bildschirm und der kann jeden Job dann, wenn er das richtige Papier geladen hat, freigeben. So, dass man natürlich sagen kann, dass ich nur die Seite 1 und die Seite 5 bis 7 und dann noch die Seiten 23 bis 76 drucken will. Das geht auch. Das ging früher auch nicht. Irgendwo unter Unix. Oder es musste sich wirklich jemand gut auskennen und seine eigenen Skripte schreiben und gewisse Tools noch mit dazu nehmen, damit man sowas machen konnte. Man kann natürlich sammeln, was voreingestellt ist. Man kann das in umgekehrter Reihenfolge drucken, gesammelt oder in umgekehrter Reihenfolge ungesammelt. Weiß nicht, wenn Sie ganz genau hingucken, ich weiß nicht, wie gut man es am Schirm erkennt.
Ah, besser wie bei mir.
Hier ist es kontrastreicher und farbiger. Bei mir sieht es sehr grau aus auf meinem Laptop-Bildschirm. Also Sie haben gesehen, dass sich auch die Icons ändern. Man sieht also alles, was man macht. Man kann auch die nur geraden, nur ungeraden Seiten drucken. Und man kann, Sie haben ja gesehen, ich habe K-Printer aufgerufen, ohne irgendeinen Pfeil dazu. Ich kann jetzt sagen, welche Dateien ich überhaupt drucken will. Der hat nicht viel. So kommt es, wenn man... Darf ich ins Root-Directory überhaupt rein? Ja, da weiß ich aber auch nicht, ob ich da rein darf. Egal. Probieren wir mal. Schon drauf. So, haben Sie gesehen, was passiert ist? Ich habe dem ja nicht gesagt, was für eine Art von Datei das ist. Das wurde sofort als MIME-Type eingeordnet. Diese Datei wird sofort erkannt und wird dann auch automatisch auf den richtigen Filter, sofern er installiert und richtig konfiguriert ist, aber sollte in der Regel der Fall sein, wird er da drauf geschickt. So, kann ich noch was machen? Ja klar, ich kann weitere Dateien auswählen und es müssen keine Textdateien sein und die können auch in einem ganz anderen Verzeichnis sein. In etc wird es wahrscheinlich nur Textdateien haben, aber was immer, dieses Image, das ist wahrscheinlich keine Grafikdatei. Das sagt er auch, sonst hätte er es erkannt. Ich weiß nicht, was das machen würde, wenn wir das wirklich zum Drucken schicken. Aber man kann natürlich gleichzeitig aus verschiedenen Dateien verschiedene Fileformate schicken und die werden auf den jeweils richtigen Filter geschickt und werden dann auch richtig ausgedruckt. Allerdings ist das nicht ein einziger Job, sondern das sind jetzt zwei verschiedene Jobs. Das Internet Printing Protokoll sieht auch vor, dass man aus verschiedenen Dateien einen einzigen Job macht. Das wird von CUPS nicht unterstützt, zumindest derzeit nicht. Was kann man machen, wenn man die Anwender nicht belasten will mit so vielen Optionen? Ja, da kann man den Dialog zusammenklappen. Dann sieht er gar nicht so viele Möglichkeiten. Und dann hat man die defaultmäßig auch nicht sichtbar. Man stellt sich oftmals seinen Drucker, wenn man nur einen hat, einmal ein und dann druckt man immer so. Es wird auch kommen, ein Quick-Print-Button. Da drückt man nur auf den Button, dann druckt es halt so, wie man es eingestellt hat. Und nur dann, wenn man den Dialog haben will und dann die Zeit hat oder sich die Mühe machen muss, durch die verschiedenen Dinger sich durchzuhangeln, dann macht man es halt einmal und dann ist es eingestellt, dann druckt man. Weiteres Ding, ich kann sagen, keep this dialogue open after printing, also dass der Dialog offen bleiben soll. Wann ist das nützlich? Bei mir zum Beispiel, wenn ich mal irgendwelche Dokumentationen ausdrucke, die ich mir, da ich relativ unordentlich bin, in meinem Filesystem an verschiedenen Stellen ablege, abends sind die Drucker frei, wir haben in der Firma also 20-30, ich kann nach Herzenslust drucken, was ich will, wohin ich will, auch auf Farbdrucker. Die werden oft auch zu Testzwecken, muss man das machen. Hat mich immer genervt. Ich konnte zwar, ich kann es hier wahrscheinlich nicht, weil ich als dieser User nichts habe. Man kann natürlich auch per Drag and Drop hier was reinziehen, fallen lassen, dann ist es da. So, jetzt suche ich mir dann mein PDF zusammen, mein Postscript, meine Grafiken und sonst was. Jetzt habe ich 4, 5 und denke, wenn er jetzt schon mal drucken wird, dann ist er schon mal beschäftigt, kann ich weitersuchen. Aber jedes Mal ging der Dialog wieder zu. Jetzt bleibt er offen. Ich kann halt immer wieder was Neues reinschieben und sage zwischendurch mal Print und dann druckt er die Dateien, die da sind. Mal sehen, sollen wir uns mal die Mail angucken von dem Mann? Nee, machen wir nicht. Aber ich suche irgendwelche Icons. Ah, ein Shell-Skript, das können wir mal rüberziehen. Hat nicht geklappt. Bitte was? Aber es klappt gerade gar nicht, da das mit dem Drag and Drop. Aber so lange nicht. Doch, jetzt ist es da. Okay. Was ist, wenn ich das Ding zum ersten Mal starte und ich habe noch gar keinen Drucker eingerichtet? Dann, also hier sind jetzt relativ viele, dann ist das das Oberste. So kommt es dann hoch. Und dann hat man die unten drunter. Die sind immer da. Mail, PDF-File, das haben Sie vielleicht schon, wenn Sie KDE im Einsatz haben, in der alten Version schon gesehen. Da sage ich jetzt nicht viel zu. Man kann einfach über den Druckdialog eine PDF erzeugen. Das wird dann über KMail verschickt als Dateianhang. Man kann es auch direkt in den PDF-Datei drucken, abspeichern oder PostScript. Oder wenn man Fax-Backend dran hat, das auch als Fax schicken. Ist nicht wirklich interessant. Interessanter ist dieses, wenn man nämlich noch keinen Drucker eingerichtet hat, man druckt irgendwann, man will drucken und merkt in seinem neuen KDE, man hat noch gar keinen Drucker. Ja, man kann selbst von hier aus noch einen Drucker einrichten. Sagen wir zum Beispiel mal, wir wollen einen Netzwerkdrucker einrichten. Gucken wir doch mal, was die Uni Chemnitz zu bieten hat. Man kann da nämlich das Netzwerk abscannen nach Druckern. Also ich scanne jetzt das lokale Netz ab und gucke mal, ob da irgendwo etwas ist, was den Port 9100 offen hat. Das ist jetzt nichts KUPS-spezifisches, das ist was von KDE oder KDE Print. Hat nichts gefunden. Vorhin hat er noch was gefunden. Vielleicht haben sie gemerkt, dass da was gescannt worden ist und haben es abgestellt. Ich gebe jetzt einfach mal eine Dummy-Adresse ein, um zu zeigen, wie das weitergeht. ist der Port, den man für das sogenannte direkte TCP-Drucken nimmt, so heißt es bei Windows NT, oder HP, nennt es HPChat Direct. Ursprünglich ist es bekannt geworden als das AppSocket-Protokoll und bei KUPS würde man dann auch die bei der URL als Scheme, als Schema socket://// nehmen. Ah, der ist jetzt gescheit geworden. Der lässt mich gar nicht mehr einen Dummy-Drucker einrichten. wenn er keinen findet. Der versucht direkt, es ist aber schlecht. Es könnte ja sein, der Drucker ist ausgeschaltet und ich will ihn trotzdem einrichten. Bug Report. Okay, gehen wir zurück, versuchen wir mal was anderes. Man kann natürlich auch einen Druckjob an einen anderen CUP-Server schicken. Wie hieß der nochmal? 10.2.23.19. Dann kriegt man als nächstes den Dialog, wo einem gezeigt wird, welche potenziellen Druckertreiber im System vorhanden sind. Okay, jetzt wissen Sie, warum die KD3-Version noch nicht released ist. Es ist so, ich habe vorhin auch ungefähr 2.500 Druckertreiber dummerweise da drauf geladen und konnte sie nicht mehr löschen, weil es das automatische Update-System gemacht hat. Und da sind auch einige ziemlich alte Pakete drin von CUP-Somatic, die mit Perl-Skripten arbeiten und mit denen es früher schon Probleme gab, dass immer in dem Moment, wo diese Druckerdatenbank aufgebaut wird, es zu Abstürzen gekommen ist. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Okay, wir hätten jetzt einen Drucker eingerichtet. Jetzt können wir nochmal gucken, was macht eigentlich dieser Knopf. Der ist nämlich auch neu. Den gab es nicht bei KD2. Aber vielleicht brauche ich da doch nochmal eine Datei dafür. Das heißt, jetzt ist der CUP-Steamer vielleicht abgestürzt. Natürlich. Nee, der ist noch da. Wer von Ihnen weiß, wie man bei KDE das Kontrollzentrum startet? Ja, und es gibt eine Möglichkeit, ein spezielles Modul zu starten über den Befehl KCM Shell. Und ich zeige das vielleicht mal kurz, wenn man das einfach so sagt. Ja, aber das ist das nicht eh schon angelegt, Xus? Ich habe es doch aber als rot gestartet. Richtig, stimmt. Also muss ich es über... Geht es hier? Das gehört ja KD4. Ja. Nee. davon aus, dass, weil ich da das, die ganze Session so gestartet habe, dass das jetzt klappt. Falsch. Hier jetzt nochmal. Das muss rot machen. Sehen, ob das auch da hinten geschrieben ist, richtig so. Also das glaube ich jetzt nicht, aber das ist nicht der. Das ist nämlich nicht der Localhost. Das nützt auch nichts. Was? Nee, das ist ja Palomides, der Localhost. Der Palomides ist ja der, von dem ich hier das ganze Display anzeige. Das heißt, ich muss diesen hier. Wo steht er, wo steht er? Ich sehe es gerade nicht. Wo steht's? Toll in, nee, der. Mal sehen, das müsste eigentlich gehen. Jetzt dachte ich, ich kann nebenher noch ein bisschen was Tipps und Tricks von KDE zeigen. Aber ich mache das jetzt gerade zum ersten Mal so remote. Ich bitte mir das nachzusehen. Ich werde mich damit beschäftigen, weil es eine sehr interessante Sache ist. Okay, jetzt habe ich halt das Kontrollzentrum traditionell gestartet. Man findet das, was das Drucken betrifft, hier unter System Printing Manager. Und vorhin den Drucker, den ich da angucken wollte, dieser hier, der ist rot. Warum ist der rot? Der ist gestoppt. Hier fehlen noch die Icons, die neuen. Hier kann man nämlich einen Drucker starten und stoppen. Man kann noch was starten und stoppen. Nämlich das Jobs Pooling. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich kann den Drucker stoppen und trotzdem weiterhin Dateien schicken. Dann laufen die in die Queue und warten dort halt, bis der Drucker wieder gestartet ist. Man kann natürlich auch das Queuing noch stoppen. Dann geht gar nichts mehr. Dann kriegt man gleich beim Drucken abschicken eine entsprechende Fehlermeldung oder Meldung. Man kann es auch umgekehrt machen. Man kann das Pooling disablen, aber den Drucker enabled lassen, dann druckt er halt seine Queue leer, solange bis die leer ist. Und dann landet nichts Neues mehr drin. Und irgendwann mal kann man den Drucker vielleicht für Wartungsarbeiten oder sonst was abschalten. Also dafür ist das gedacht. Okay, was kann ich jetzt damit noch machen? Ah nein, du störst. Ich habe schon Zeit verplempert. Man kann hier sich eine andere View holen, aber das ist alles nicht so interessant, wie zum Beispiel dieses hier. Ich habe hier jetzt die Jobliste von dem Drucker, den ich da vorhin markiert hatte, nämlich das war der Mopi. So, was sind das jetzt für Jobs? Das sind lauter wartende Jobs. Das habe ich extra mal da reingestellt, damit man dann auch noch was hat zum Warten. Hier gibt es noch einen schönen Button. Man kann Completed List, Jobs angucken. Dann kriegt man die Job History. Das belastet eigentlich den Server, wenn man da mehrere tausend Jobs drin hat. Deswegen sollte man da irgendein Limit setzen, dass man nur die letzten 100 oder 500 oder sonst was Jobs anzeigt. Und was kann ich da noch machen? Ich kann da drauf gehen mit der rechten Maustaste und mir zum Beispiel einen Job IPP Report angucken. Da sehen Sie jetzt das, was in IPP definiert worden ist als Möglichkeiten und die offiziellen Bezeichnungen dazu. Das sind die IPP-Parameter und Attribute. Also das ist, jeder Job hat eine ID, jeder Job hat eine URI, ja, weil bei dem Internet-Printing-Protokoll alles, was mit Drucken zu tun hat, alle Objekte, seien es Drucker, seien es Jobs, sei es sonst was, hat irgendwo eine URI, eine URL, wie ich dieses Ding ansprechen kann, wenn ich es irgendwie beeinflussen will. Job-K-Octets sagt, wie groß ist der Druckjob? Na gut, es war kein interessanter Job. Ansonsten würden da noch mehr Dinge stehen. Aber man sieht zum Beispiel, das war ein Job, der hatte 47 Seiten. Kups kann unter Umständen die Seiten zählen, die ein Job hat. Nicht bei jeder Art und Weise des Druckens. Aber wenn ein Druckjob durch den KUPS-internen PS-to-PS-Filter, also PostScript nach PostScript-Konvertierung gelaufen ist, dann werden dabei die Seiten mitgezählt. Dieser Filter macht eigentlich nicht viel, außer diesem, das Seitenzählen, und noch ein paar andere Dinge. Wenn man beispielsweise sagt, man will zwei Seiten, zwei logische Seiten auf ein Blatt drucken, also so eine Art Doppelnutzen machen, dann macht das auch dieser Filter, der wandelt das auch um. Es gibt in Mailinglisten immer wieder die Nachfrage, warum funktioniert es nicht, wenn ich von einem Windows-Client aus auf den KUPS-Server drucke? Ist deswegen so, weil man normalerweise auf Windows-Seite einen Druckertreiber nimmt, der das Format für den Drucker schon fest aufbereitet. Und wenn man das dann KUPS übergibt, kann KUPS damit nichts anfangen. Ein druckfertiges Format kann KUPS nicht nochmal filtern und auch keine Seiten dann zählen oder sonst was. Deswegen schreibt KUPS defaultmäßig in solchen Fällen jeden Job immer nur als eine Seite auf, damit wenigstens überhaupt was im Jobblock steht. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, die wird sehr selten genutzt, die ist auch gar nicht bekannt. Die kann man jetzt aber im Zusammenhang mit dem neuen Samba 2.2, oder ich würde lieber abwarten 2.2.4, was demnächst rauskommt, es sind nämlich noch ein paar Bugs drin, hervorragend verwenden. Man kann bei KUPS Drucker freigeben für Windows-Clients. Man kann das so vorbereiten, dass der Samba-Server diese Treiber vorhält, dass die Windows-Clients, die beim ersten Versuch sich zu verbinden mit diesem freigegebenen Drucker, automatisch installiert kriegen oder installieren können. Das ist dann ein PostScript-Treiber, und zwar ein Adobe PostScript-Treiber für Windows-Clients, aber mit einer KUPS-PBD. Das heißt, Sie können jetzt in Epson Stylus Color, der überhaupt kein PostScript-Drucker ist, trotzdem in Verbindung mit einer KUPS-PBD als Treiber auf einen Windows-Client runterladen und dort installieren. Was macht der Windows-Client? Der schickt PostScript an den KUPS-Server mit den Optionen, die halt in der PBD drinstehen. Und der KUPS-Server kann ja sowieso PostScript konvertieren in das Endformat von so einem Stylus Color oder was auch immer. Und der macht es dann. Der zählt dann auch die Seiten richtig mit. Weil man bei diesen Adobe PostScript-Treibern davon ausgehen kann, wenn die richtig eingestellt sind, und defaultmäßig sind die immer so, dass die sogenanntes DSC-konformes PostScript liefern. DSC heißt Document Structuring Conventions, das ist ein spezielles PostScript. Naja, nee, speziell nicht. Das sollte eigentlich jeder anständige Treiber inzwischen generieren. Das ist so strukturiert, dass solche Filter wie der PS2PS von KUPS die Seiten richtig zählen können. Das ist aber immer noch diese Seitenzählen, dieses Accounting, was da möglich ist, wie man es hier auch sieht. Man kann natürlich das jetzt auch, diese lange Jobliste, die man hier hat, nach allen möglichen Kriterien sortieren. Ich habe es jetzt gerade mal nach Seiten sortiert. Man kann es auch nach der Priorität sortieren, die mal da war. Hier sind jetzt alle mit 50 drin. Oder nach dem Jobbesitzer. Also wenn jemand irgendwie Ordnung reinbringen will in seine Jobliste, kann er das da machen. Okay, wer hat sich, eines wollte ich Ihnen jetzt noch zeigen zum Schluss und dann natürlich die ganzen nächsten anderthalb Tage und später im Workshop noch mehr und unten am Stand. Es gibt, und das ist jetzt unabhängig von KUPS, das funktioniert im gesamten KDE Print mit allen zugrunde liegenden Drucksubsystemen. Achso, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das neue KDE Print kann natürlich nicht nur mit KUPS umgehen, sondern auch mit anderen Drucksubsystemen. Nur da KUPS halt dieses System ist, was die meisten Features hat, ist es bei KDE Print auch am meisten entwickelt. Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe gar keinen Kups, dann kommt es gar nicht defaultmäßig hoch beim ersten Start. Wenn Sie zum Beispiel ein FRA NG haben, dann müsste das markiert sein. Oder man kann jetzt umstellen auf ein anderes Drucksystem, RLPR, relativ wenig bekannt, für Laptop-Besitzer gut. Habe ich hier noch keinen Drucker eingerichtet, könnte ich jetzt über den Wizard einrichten. RLPR kann ohne Printcap drucken, wenn man mal ganz schnell einen Drucker einrichten will, weil man vielleicht im Service ist, im Außendienst und immer mal wieder in einer anderen Umgebung ist, aber man doch was drucken will, kann man das rein alles entweder über die Kommandozeile oder über diesen Wizard machen. Ich stelle mal noch mal kurz auf Kups um. Ich zeige nämlich jetzt Ihnen noch eine Sache. Man kann hier, das kennen Sie vielleicht schon vom KD2 weitgehend. Was da aber noch gefehlt hat, oder was da war dieses Driver Settings. Das hatte damals, glaube ich, eine andere Überschrift. Das sind genau die aus der PPD ausgelesenen Druckoptionen, die dieser Drucker halt bietet. Hier sind weitere Sachen dazugekommen. Wer das alte QT-Kups kennt, die waren im KD2.2 nicht da, die sind jetzt hier wieder da im K-Print. Der K-Print ist jetzt wieder von daher vollständig. Man braucht QT-Kups nicht mehr. Das ist jetzt nur ein Schwarz-Weiß-Drucker, deswegen zeigt er das auch nur Schwarz-Weiß an. Aber man kann hier alles Mögliche verstellen. Und dieses Ding, was ist das? Filters. Man kann hier einen Filter nehmen, und zwar es gibt gewisse vordefinierte, vorkonfigurierte Filter, und einer meiner Lieblingsfilter in der Hinsicht ist zum Beispiel dieser Pamphlet Printing Filter. Damit kann ich eine Broschüre drucken, selbst auf einen Drucker, der keine Broschürenfunktion hat. Sowas ist eine Broschüre, ja. Und es gibt heutzutage Drucker, den schickt man einfach die Datei, das steht auch in der PPD, kann man auswählen und sagen, ich will eine Broschüre daraus machen, dann macht der Drucker das selbstständig. Wenn ich jetzt aber einen ganz normalen Drucker habe, der nur einseitig drucken kann, kann ich mit diesem Filter diese Seiten so anordnen, die ich nach sequenziell schicke, dass die halt nicht mehr so angeordnet sind sequenziell, sondern da ist ja auf einem Blatt die erste und die letzte und so weiter. Und dann muss ich nur einmal durchjagen, wenn wir die eine Seite gedruckt, rumdrehen, wieder durchjagen. So, das kann ich hier zum Beispiel auswählen und hier unten kriege ich die entsprechenden Eigenschaften angezeigt oder was dafür überhaupt verwendet wird. Das ist jetzt bei diesem Filter nicht, aber es gibt auch einen EnScript-Textfilter beispielsweise. Den kennen manche von Ihnen vielleicht. Da kann man jetzt hier auswählen, ob man da den Text in Spalten also in mehreren Spalten haben will, ob man da irgendeinen schönen Kopf haben will und so weiter. Diese Filter, da wird es einen Command-Filter geben im neuen KD Print. Da können Sie sich selber Ihre eigenen Filter definieren und konfigurieren. Und irgendwelche Filter, die von dritter Seite kommen, die man benutzen kann, um einen Druckjob irgendwie aufzubereiten, kann man da einbauen in das KD Print sozusagen als Vorfilter, bevor es dann tatsächlich zum Drucken geschickt worden ist, geschickt wird. Okay, ich habe Ihnen ungefähr 10% von dem gezeigt, was ich Ihnen zeigen wollte.